Eigentlich steht ja alles da. Herzlich willkommen zur Bibelstunde. Aber ich mache das jetzt live und grüße Sie sehr herzlich. Freue mich, dass Sie da sind. Sie wundern sich vielleicht über unsere wunderschöne Dekoration. Also das Thema heißt heute nicht die Frau, die aus dem Rahmen gefallen ist. Obwohl wir ein Buch haben, das heißt die Frau, die in kein Schema passt. Wer noch nie was erfahren hat über die Gründung unseres Mutterhauses, unserer Schwesternhaftschaft, dem empfehle ich dieses Buch. Bekommt man vorne. Ja, und mein Name steht auch da. Er stimmt. Es ist ja so mit den Namen. Es gibt keine Kultur in der Welt, die ihren Menschen nicht einen Namen gegeben hätte. Wie das bei den Delfinen oder bei den Zecken oder Sandflöhen ist, weiß ich nicht. Aber jeder Mensch hat einen Namen bekommen. Und dann sagt Gott, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Dieses Bild wird nachher verschwinden. Der Name von der Schwester Heidemarie wird digital gelöscht. Aber mein Name ist im Himmel angeschrieben. Und ich wünsche mir, dass jeder hier im Saal auch schon seine Karteikarte da oben deponiert hat. Und der Wochenspruch, der richtet sich auch an den Menschen. Der heißt, ist aus Micha 6, es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert, nämlich Gottes Wort halten und Liebe üben und demütig sein vor deinem Gott. Ein wunderbarer Rat, mit dem man miteinander leben kann, mit dem man mit Menschen im Büro, zu Hause, auch mit fremden Menschen leben kann. Und wir antworten nun mit einem neutestamentlichen dreifachen Rat, mit dem Lied unter der Nummer 288. Seid fröhlich in der Hoffnung, beharrlich im Gebet, standhaft in aller Bedrängnis. 288. Beten. Herr Jesus Christus, du Herr der Welt und Haupt der Gemeinde, wir sind versammelt in deinem Namen. Senke dein Wort in unsere Herzen und lass es durch die Kraft des Heiligen Geistes fruchtbar werden in unserem Leben. Zeichne heute wieder eine Spur deines Willens in die Landkarte unseres Herzens. Zünde das Feuer der Liebe zu dir ganz neu in uns an. Amen. Heute spricht man bei Firmengründungen immer häufiger von Start-up-Unternehmen. Grundsätzlich stehen am Anfang eines erfolgreichen Start-ups eine brillante Idee und geringe finanzielle Ressourcen. Außerdem muss es ein Unternehmen sein, das überdurchschnittlich stark wächst und einen ganz neuen Markt erobert. So wie es zum Beispiel diesem Herrn gelungen ist. Mr. Google ist Larry Page. Der 42-Jährige gilt als einflussreichster Unternehmer der Welt. Er hat unter anderem die Google-Suchmaschine erfunden. Was Sie hier sehen, ist ein Titelbild der Wochenzeitung Die Zeit. 17 Jahre ist das Unternehmen erst alt und hat zuletzt mit 55.000 Mitarbeitern gut 60 Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Nicht schlecht, Herr Specht. Page will die Welt mit unternehmerischen Mitteln verändern. Wie nun Mr. Google und sein Unternehmen in weiteren 17 Jahren aussehen werden, wissen wir heute nicht. Aber hier steht noch ein Stichwort: Er betreibt eine unheimliche Mission. Gemeint ist die Durchdringung der realen Welt mit dem unsichtbaren Netz einer digitalen Welt, einem künstlichen Netz, das alle und alles verbindet und gleichzeitig isoliert. Diese Mission geschieht lautlos, schmerzlos, unsichtbar und wirkt darum unheimlich. Ich möchte mit Ihnen nun ein ganz anderes Unternehmen anschauen, ein ganz anderes Unternehmen anschauen, das bei seiner Gründung alle Merkmale eines modernen Start-ups erfüllte. Es verbreitete eine bis dahin unerhörte Nachricht, knüpfte ein Netz von Gleichgesinnten über die ganze damalige Welt mit ungeahnten Folgen. Aus einer kleinen, bunten Fünf-Mann-Truppe entwickelte sich ein wirklicher Global Player. Und die fünf hatten am Start kaum finanzielle Ressourcen, aber dafür etwas ganz anderes, wie wir noch sehen werden. Doch der ganz große Unterschied zu modernen Start-ups ist, dass dieses Unternehmen vor ungefähr 2000 Jahren gegründet wurde, dass es nie aufgehört hat zu wachsen und, jetzt kommt der Hammer, dass der Firmengründer immer noch lebt. Ach ja, und wir alle gehören zu der Firma irgendwie. Sie ahnen schon, ich spreche vom einzigartigen Start-up der weltweiten Mission für Jesus Christus. Das ist wirklich einzigartig und das ist unser Thema heute. Der Beginn der weltweiten Mission für Jesus, wie sie uns in der Apostelgeschichte 13, Vers 1 bis 12 aufgeschrieben ist für alle die irgendwie mitlesen wollen. Aber zunächst noch eine kleine Vorbemerkung. Kommen Sie alle mit nach Antiochia in Syrien. Wir betrachten eine Momentaufnahme, und zwar um die Mitte des ersten Jahrhunderts nach Christus. Die Stadt liegt am Fluss Orontes in Syrien. Syrien, da klingelt es doch bei uns. Viele Menschen kommen zur Zeit von Syrien. Antiochia hatte den Beinamen die Schöne. Neben Rom und Alexandria war sie eine der größten, prächtigsten und bedeutendsten Städte in der antiken Welt. Eine Weltstadt mit etwa, ja, die Zahlen schwanken, 250.000 bis 500.000 Einwohnern, dicht besiedelt, multikulturell geprägt, Juden, Griechen, Inder, Perser, Römer und sogar schon Chinesen machten die Stadt weltoffen, bunt und lebendig. Antiochia war religiös. Sie verehrten viele Götter: Zeus, Apollon, Poseidon, die Stadtgöttin Tyche sowie Artemis, Aphrodite, Ares, Athene, Dionysos und Hermes. Tempel, Altäre, Götterstatuen an jeder Ecke. Und dann eine zwischen 30 und 40 Meter Breite und über 3 Kilometer lange Prachtstraße. Das war die Shopping Mall, das Einkaufscenter der Stadt. Da wurde gekauft, da wurde gehandelt, da wurde flaniert, da wurde die letzte Mode vorgeführt. 3200 blank polierte Marmorsäulen bildeten ein beeindruckendes Spalier. Der Hafen zum Mittelmeer war nur eine Tagereise entfernt und versorgte die Stadt mit allen nötigen und auch unnötigen Gütern. Nun waren Jesus-Leute durch die erste große Verfolgungswelle in Jerusalem bis in diese Metropole verschlagen worden. Da waren Juden, die an Jesus glaubten und ihren Glaubensgenossen in der Synagoge davon erzählten. Und da waren auch solche Nachfolger Jesu, die keine Juden waren. Sie verkündigten das Evangelium der großen griechisch sprechenden Bevölkerung, den Heiden, also so Leute wie wir. Die Jesus-Leute hatten durch die Verfolgung in Judäa alles verloren, aber nun gewannen sie Menschen für Jesus. Warum? Weil sie so redegewandt waren, weil sie eine Strategie hatten, weil sie perfekte Missionskonzepte in den Händen hielten. Die Antwort steht 2 Kapitel vorher in 11,21, dort heißt es: Die Hand des Herrn war mit ihnen und eine große Zahl wurde gläubig und bekehrte sich zum Herrn. Und bald wurden diese Gläubigen Christianer, Christen genannt. Der Name setzte sich durch, wie wir wissen. Die Christen hatten ein beeindruckendes Profil und eine bemerkenswerte Ausstrahlung. Sie machten im positiven Sinn von sich reden. Habt ihr schon gehört? So entstanden immer neue Hauskreise für die vielen, die sich für diesen Jesus interessierten. Christen, lassen wir uns doch ermutigen, diesen Namen heute wieder bewusster und fröhlicher zu tragen und zu bekennen, im Büro, in der Bahn, zu Hause, in der Schule, wo auch immer. Ich bin Christ. Die Google-Leute im Silicon Valley, dem Firmensitz, sind weithin erkennbar an ihrem bunten Outfit, ihren Fahrrädern und Taschen in Google-Farben. Sie mögen es, wenn man sie als Google-Leute erkennt. Und wir? Mögen wir es auch, wenn man uns als Jesus-Leute erkennt? Schämen wir uns nicht, offen Farbe zu zeigen und einfach, wo es sich ergibt, zu sagen, ich bin Christ. Darum hinterziehe ich keine Steuern. Ich bin Christ. Darum betrüge ich nicht meine Frau. Ich bin Christ. Darum danke ich für das Essen, das ich jeden Tag auf dem Tisch habe. Die Gemeinde in Antiochia wuchs so rasend schnell, dass die Gemeindeleiter in Jerusalem einen kompetenten Mann dorthin schickten. Nämlich, ja, Barnabas. Sofort, ja, wunderbar, das sind Bibelstunden. Barnabas, jawohl. Und der war hoch erfreut über das, was er sah und erlebte. In Jerusalem herrschten Angst und Depression. In Antiochia Freude und Expansion. Und dieses enorme Wachstum brauchte rasch Strukturen, Lehre, Ordnung. Und dann macht Barnabas etwas ganz Großes, das auch in Kapitel 11 25, 26 geschrieben steht da, ist ein einfacher Satz und ich sage Ihnen, ich habe den immer irgendwie so überlesen. Da heißt es, Barnabas aber reiste nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Schlichter Satz. Aber was bedeutet er? Er begibt sich persönlich auf eine 260 Kilometer lange Reise nach Tarsus. Dort in Kilikien, im südöstlichen Winkel der Türkei, der heutigen Türkei, missionierte Saulus da schon 10 Jahre. Und nun bittet Barnabas Saulus um Mitarbeit in Antiochia. Er weiß um die große Begabung des Mannes und um seine ungewöhnliche Berufung durch den auferstandenen Jesus. Und genau diesen Mann will er im Team haben. Ich finde, es ist wirklich groß, denn hier sehen wir einen Jünger Jesu, der sich vom Heiligen Geist und nicht von der Sorge um die eigene Anerkennung leiten lässt. Saulus stimmt dem Vorschlag des Barnabas zu. Sie gehen miteinander nach Antiochia und arbeiten dort 1 Jahr lang miteinander in der Gemeinde. Wie kommt es nun zu diesem Start-up, diesem Aufbruch in die Weltmission? Wie ging das damals los? Und was kann uns das heute im Jahr 2015 in der Eidlinger Bibelstunde noch sagen? Das wollen wir nun etwas miteinander herausfinden. Kapitel 13, Vers 1. Es waren aber in der Gemeinde in Antiochia Propheten und Lehrer, nämlich Barnabas und Simon, genannt Niger, und Lucius von Kyrene und Manaen, der mit Herodes dem Vierfürsten erzogen war, und Saulus. Wir sehen also einen kleinen Kreis von 5 Personen, Propheten und Lehrer. Die urchristlichen Propheten legten der Gemeinde das Wort Gottes in die Gegenwart hinein aus. Durch ihr hellsichtiges Wort zur rechten Zeit halfen sie, den Willen Gottes zu erkennen. Die Lehrer wiederum erklärten die Heilszusammenhänge der Heiligen Schrift, überlieferten die Jesusworte und prägten sie der Gemeinde ein. Die gaben sozusagen Katechismusunterricht. Es gab ja noch kein Neues Testament. An der Spitze wird Barnabas genannt, klar. Er ist Jude, er ist Levit, er wurde in Zypern geboren. In Apostelgeschichte 4 erfahren wir von ihm, dass er sich von seinem Besitz lösen konnte. Keine Selbstverständlichkeit, er brachte eine große Spende der Gemeinde. Außerdem hatte er neben seiner Teamfähigkeit auch die Gabe, Menschen zu trösten. Wie gut, wenn eine Gemeinde solche Leute in ihrer Mitte hat. Leute, die die Schwachen schützen und die Leidenden trösten können. Ich finde, es gibt so viele ungetröstete Menschen. Simeon ist der Nächste, ein jüdischer Name, und er wird Niger genannt. Niger, schwarz. Man weiß nicht genau, ist es eben ein Beiname oder ist er ein Nordafrikaner mit schwarzer Hautfarbe. Das lässt sich nicht mehr sicher klären. Der Dritte im Bunde, der Lucius von Kyrene, ist ein echter Grieche. Er kommt aus der Kyrenaika, einer Landschaft östlich von Libyen. Der Vierte ist Manaen. Er trägt einen jüdischen Namen und fällt doch völlig aus dem Rahmen der bisherigen Aufzählung. Er wurde mit dem Prinzen Herodes Antipas erzogen, der war ein Sohn Herodes des Großen. Und es ist der Antipas, der in der Passionsgeschichte eine Rolle spielt. Wo nun Manaen seine Lebenswende erlebte, wird nicht berichtet. Auf jeden Fall hat er ein bescheidenes Leben unter Christen einer glanzvollen, höfischen Karriere vorgezogen. Und unser lieber Saulus, ja, der steht an letzter Stelle, ohne ein Wort dazu. Alle anderen haben irgendwas dabei, er nicht. Will Lukas damit andeuten, dass in jener Zeit auf Saulus immer noch der Makel seiner Vergangenheit als Christenverfolger lag? Vielleicht. Manche meinen das, denn auch unter Christen sind Vorurteile nicht ausgemerzt. Schnell wird jemand für alle Zeit abgestempelt. Ich habe das mal ganz lustig erlebt. Ich habe irgendwann mal als junge Schwester gesagt, ich mag gern Streichkäse. Von da an hat mir jeder Streichkäse geschenkt. Ich hatte lange zu tun, bis ich diesen Makel los wurde. Ja, von überall her haben sie mir den geschickt. Also, Vorurteile. Der gute Albert Einstein oder der kluge Albert Einstein hat einmal gesagt, es ist leichter, ein Atom zu spalten, als ein Vorurteil. Und es wird nun wieder Barnabas gewesen sein, der ihn trotzdem in diesen kleinen Kreis berufen hat. Wie dem auch sei. Vorurteile von Menschen können Gott nicht hindern, seine Pläne durchzuführen. Da können Sie die ganze Heilige Schrift durchlesen. Es wird Ihnen immer wieder bestätigt werden. Vorurteile von Menschen können Gott nicht hindern, seine Pläne durchzuführen. Aber was hat die nun getrieben, sich zusammenzutun, sich zu treffen? Das steht ja nicht ausdrücklich da. Die haben ja nicht gesagt, oh, wir wollen jetzt die Weltmission beginnen. Sie treffen sich. Klar war ihnen natürlich, dass Antiochia nicht der Endpunkt der Ausbreitung des Evangeliums sein konnte. Sie wussten ja, was Jesus gesagt hatte. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde. Oder im Missionsbefehl, geht hin und mache zu Jünger alle Völker. Und das wussten sie ja nun aus ihrer Stadt, dass es viele Völker gab. Und 4 Kapitel vorher, Matthäus 24, sagt Jesus, es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Ihr Blick bleibt also nicht an der eigenen guten Arbeit hängen. Sie sonnten sich nicht darin, dass man sogar im entfernten Jerusalem, im Oberkirchenrat, auf sie aufmerksam geworden war. Es genügte ihnen nicht, dass die Menschen ihrer Stadt merkten, wie anders sie lebten und wie fürsorglich und achtsam sie miteinander umgingen. Sie hatten einen weiten Horizont. Sie hatten die ganze Welt im Blick. Aber sollte diese Mission, die so irgendwie in der Luft lag, von Antiochia ausgehen? Das war die Frage. Darum trafen sie sich. Vers 2. Als sie dem Herrn dienten und fasteten, sagte der Heilige Geist, sondert mir Barnabas und Saulus zum Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Ja, wie? Sie dienten dem Herrn? Steht wirklich hier. Als sie dem Herrn dienten. Das griechische Wort hilft hier ein bisschen weiter. Das heißt nämlich, da steckt das Wort Liturgie drin. Wenn die Gemeinde zusammenkommt, um Gott zu loben und auf sein Wort zu hören, ihn zu ehren, das ist Liturgie. Damit dient sie Gott. Wenn wir also heute in dieser Bibelstunde zusammen sind, dienen wir Gott. Wir sitzen hier nicht rum zwischen Nachtisch und Kaffee trinken und hören auf gute Worte der Bibel. Nein, wir dienen Gott. Wir sind mit dem Himmel verbunden. Wie muss uns das beflügeln, elektrisieren, aufscheuchen, aufwecken? Also ich finde das ungeheuerlich. Wir sind jetzt dabei, mit Gott wirklich zusammengeschlossen zu sein. Sie fasteten, heißt es weiter. Sie enthielten sich von Nahrung, von Ablenkungen, um Gott besser hören zu können. Keine magische Handlung. Ich kann durch Fasten nicht Gottes Arm bewegen. Aber ich kann mich besser konzentrieren, wenn ich nicht immer denken muss, ob es Schnitzel oder Geschnetzeltes gibt. Und dann spricht der Heilige Geist. Das hätten wir gern näher gewusst, oder? Es wird uns nicht näher erklärt, wie er das macht. Aber der Heilige Geist kann sich ihnen mitteilen. Der Kanal ist frei, nicht verstopft durch eigene Gedanken und Pläne oder gar durch Rivalitäten untereinander, durch Sünde. Der Geist Gottes kann ihnen klar machen, dass sie Barnabas und Saulus, den ersten und den letzten, als Zeugen des Christus auf den Weg schicken sollen. Und dann in Vers 3 wird deutlich, die schickten sie nun nicht gleich einfach los und haben gesagt, oh, wir hatten eine gute Idee, eine schöne Eingebung, die zwei sollen mal fortgehen. Sie beten nochmal, jetzt wahrscheinlich mit der ganzen Gemeinde. Es ist nicht ganz klar, wann die ganze Gemeinde einbezogen ist. Auf jeden Fall ist keine Hektik drin, kein Zeitdruck. Sie nehmen sich ausgiebig Zeit für diese Entscheidung. Und ohne Gebet geht gar nichts im Reich Gottes. Da fehlen die Triebkraft und die Schutzmacht. Und so können wir als ersten Punkt schon mal festhalten, das Gebet der Gemeinde ist der Hintergrund und der Untergrund der Mission. Und als sich die Gemeinde einmütig darüber im Klaren ist, dass Barnabas und Saulus ausgesandt werden sollen, legen sie ihnen die Hände auf. Auch keine magische Handlung, auch nicht, gebe euch ein bisschen Power mit, sondern das ist einfach, die Berufenen werden gesegnet. Die Gemeinde sagt ihnen damit, Gott möge euch begleiten, behüten und beistehen. Er möge euch leiten. Und wir stehen hinter euch. Wir beten für euch. Ihr geht an unserer Stadt. Es ist unsere gemeinsame Sache. Zwei sehr unterschiedliche Männer lassen sich rufen und senden. Und während Barnabas und Saulus nun ihr Reisebündel schnüren, wollen wir uns wieder fragen, was es mit uns heute zu tun hat. Wir können nämlich sagen, zweitens, die Gemeinde ist die Mutter der Mission. Durch die wunderbare und segensreiche Geschichte der vielen Missionsgesellschaften ist uns das vielleicht etwas aus dem Blick geraten. Wir haben es sozusagen den Experten überlassen. Aber der biblische Befund ist eindeutig. Die Gemeinde sendet. Und heute mehr denn je brauchen wir Gemeinden, die Boten senden, und zwar gerade in Deutschland. Es kommen gegenwärtig viele, viele Menschen aus fremden Nationen und Kulturen zu uns. Ich weiß, es ist ein kompliziertes und nicht einfaches Thema, aber leben wir als Christen unter ihnen und lassen wir uns als Christen zu ihnen senden? Wir befinden uns heute fast in einer urchristlichen Situation. Ein buntes Völkergemisch wogt durch unser Land wie damals in Antiochia. Und wie damals sind gläubige Christen in der Minderheit. Zeigen wir Profil. Wir haben einen so unglaublichen Auftrag von Jesus empfangen. Er sagt, ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Das schenke uns Gott, dass wir wie Salz und Licht hineinwirken können in diese unsere Welt hier, die gerade irgendwie aus dem Lot gerät. Ein Schüler des Kirchenvaters Augustinus nimmt Bezug auf die Schrecknisse der Völkerwanderung damals und er schreibt: Auf diese Weise konnten immerhin die Kirche Christi von Hunnen, Sueben, Vandalen, Burgundern und verschiedenen anderen unzähligen Scharen von neuen Glaubenden aufgefüllt werden. Es waren die Christen, die flexibler waren als andere Institutionen. Sie konnten die Fremden besser integrieren. Das geschah so um 430 nach Christus. Sollte es uns heute nicht auch in irgendeiner Weise möglich sein, dass viele sich rufen und senden lassen? Ich habe von einer Gemeinde gehört, die hat über den Ausgang ihres Versammlungsraums geschrieben: Achtung, Sie betreten jetzt Missionsgebiet. Das finde ich genial. Das gefällt mir. Treffen Sie sich in Gruppen wie die fünf damals, beten Sie, fragen Sie Gott intensiv, was er heute getan haben möchte von Ihnen persönlich, von Ihrer Gruppe, von Ihrer Gemeinde. Um uns etwas zu erfrischen, singen wir das Lied 368. Wenn Sie mögen, stehen Sie auf, lassen Sie ein bisschen Luft rein. Das war der zweite Punkt. Die Gemeinde ist die Mutter der Mission. Drittens, der Heilige Geist ist der Motor der Mission. Er beauftragt, er beschlagnahmt Menschen für seinen Dienst. Erstaunlicherweise macht er das nicht mit Gewalt. Schon Gott fragt zu Jesajas Zeiten: Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich habe am Anfang gesagt, dass dieses Start-up-Unternehmen Weltweite Mission für Jesus vor 2000 Jahren gegründet wurde. Und seitdem sind in ununterbrochener Folge Menschen für die Botschaft von Jesus unterwegs gewesen, haben Strapazen auf sich genommen, Hitze und Durst erlitten, Einsamkeit ertragen, auf die Ehe verzichtet, sogar das Leben verloren. Jede Generation hat bisher diesem Unternehmen immer wieder neuen Schwung gegeben, immer wieder das Feuer entfacht und weitergetragen. Menschen ließen sich rufen und senden. Wie ist es heute? Wie steht es mit unserer Smartphone-Generation? Unsere Kirchen leeren sich, unsere Pfarrhäuser leeren sich, ja, auch unsere Diakonissenmutterhäuser leeren sich. Es ist unmodern geworden, die von Gott geschenkte Lebenszeit ganz in Gottes Dienst zu stellen. Wenn Gott ruft, scheint es unvorstellbar, sich mit Haut und Haaren Gott anzuvertrauen und sich von ihm führen und senden zu lassen. Wo sind heute Männer und Frauen, die sich nicht nur auf Zeit oder gar nur auf Freizeit, senden lassen, die Botschaft von Jesus mit ihren Gaben in diese Welt zu tragen. In eine Welt, die wie damals in Antiochia ohne Hoffnung ist. Eine Welt, die zerrissen ist von Katastrophen und Turbulenzen, von Terror, Tod und Krieg. Wen soll ich senden? Fragt Gott. Wer lässt sich berufen wie Barnabas und Saulus? Denn schauen wir genau in den Text. Da steht nichts von Bedenken und Einwänden. Es gibt keine Diskussion mit Wenn und Aber und Vielleicht. Wie beeindruckend selbstverständlich machen sich die Männer auf, weil der Heilige Geist der Gemeinde aufgetragen hat, sie zu senden. Klar ist, und das muss man ehrlicherweise sagen, diese Arbeit ist keine Arbeit für die persönliche Karriere. Nicht jeder wird Papst. Besonders Saulus wird es am eigenen Leib erfahren, dass dieser Dienst für Gott keine Urlaubsreise ist, keine Kreuzfahrt in Luxuskabinen. Das muss ganz offen gesagt werden. Wer bei unserem Herrn in Dienst tritt, der wird Rückschläge und Tiefschläge erleben. Enttäuschungen, Hindernisse, Anfechtungen. Aber er wird auch etwas anderes erleben. Sinn, Halt, Geborgenheit, eine tiefe Ruhe in Gott. Gott nahe zu sein ist mein Glück, das wird er erleben. Und das wiegt das andere bei weitem auf. Vers 4, sie lassen sie ziehen und kommen nach Seleucia. Von dort fuhren sie mit dem Schiff nach Zypern und als sie in die Stadt Salamis kamen, verkündeten sie das Wort Gottes in den Synagogen der Juden. Sie hatten aber auch Johannes als Helfer dabei. Sie nehmen also Abschied voneinander. Es tut immer weh. Und wenn man Leute ziehen lassen muss, die eine Lücke hinterlassen, tut es nochmal doppelt weh. Aber um Gottes Willen nimmt die Gemeinde das auf sich. Eine Gemeinde kann nicht nur über Mission reden, sie muss sie auch tun. Sie nehmen also noch einen Missionspraktikanten mit, das ist ein Neffe von Barnabas. Und nun erzähle ich das, denn die Zeit geht wieder weiter. Sie legen nun von Salamis eine Predigtreise von etwa 160 Kilometern zurück bis nach Paphos. Das war die damalige Kreisstadt. Da hatte der Gouverneur seinen Sitz, der Prokonsul Sergius Paulus. Er kam aus einem berühmten Adelsgeschlecht. Und unterwegs predigen sie, sprechen mit den Menschen, laden zu Jesus ein. Und in den Zentren der Macht mussten schon damals schwerwiegende Entscheidungen getroffen werden. Dabei war es selbstverständlich, dass sie mit den Mächten der unsichtbaren Welt rechneten. Sie fragten immer die Götter. Und so hatte der Sergius Paulus bei sich einen Mann, der so den Ruf hatte, dass er es mit diesen Mächten gut versteht. Das war ein Magier. Und in der Residenz des Prokonsuls kommt es nun zum Machtkampf zwischen Saulus, dem Missionar, und Elimas, dem Magier. Ein Kampf zwischen Licht und Finsternis entbrennt. Wir haben bisher gesagt, das Gebet ist der Hintergrund und Untergrund der Mission. Die Gemeinde ist die Mutter der Mission. Der Heilige Geist ist der Motor der Mission. Und jetzt erleben wir den Machtkampf in der Mission. Es heißt hier, Elimas widerstand ihnen. Klar, er möchte seinen Einfluss und sein Einkommen behalten. Deshalb versucht er zu verhindern, dass der Prokonsul an Jesus glaubt. Und nun macht er die Botschaft madig. Man könnte auch übersetzen, er lästerte. Und da wird nun der Apostel Paulus, so heißt er ab jetzt, jetzt übernimmt er tatsächlich die Führung. Der legt ihm nun das Handwerk. Und der Lukas formuliert es, pointiert Paulus voll heiligen Geistes, Elimas voller List und Bosheit. Ich stelle das so gegeneinander. Und es ist immer eine gefährliche, geistlich gefährliche Sache, einen Menschen vom Glauben abzuhalten. Wer Gottes gerade Wege krumm macht, sodass der, der darauf gehen möchte, nicht darauf gehen kann, erfährt Gottes Gericht. Das erlebt hier der Zauberer. Er erblindet für einige Zeit. Während dem Sergius Paulus die Augen aufgehen für Jesus, er bekehrt sich. Wo wir heute dunkle und okkulte Mächte vermuten, können wir nicht wie Paulus auftreten. Wir sind keine Apostel. Und es ist kein Kinderspiel, sich mit dem Widersacher Gottes anzulegen. Paulus schreibt mal den Ephesern in Kapitel 6, 12 folgende: Wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, mit bösen Geistern unter dem Himmel. Aber er gibt uns, die wir keine Apostel sind, zwei Waffen in die Hand. Einmal den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen. Dabei hat der Paulus den römischen Langschild vor Augen, hinter dem sich der Soldat ganz verbergen kann. Wenn feurige Pfeile angeschwirrt kommen, bleiben sie darauf stecken und erlöschen. Der Kämpfer aber bleibt unversehrt. Unser Schutzschild ist das Vertrauen auf Jesus. Unser Langschild ist unser persönliches Verhältnis zu Jesus Christus. Damit können wir in Deckung gehen, wenn uns Pfeile der Anfechtung treffen wollen. Damit können wir uns wappnen gegen Bitterkeit, Stolz, Selbstgerechtigkeit, gegen Angst und Sorge. Dahinter können wir uns wieder aufrichten, wenn wir mutlos werden wollen und niedergedrückt sind. Lasst uns doch unter diesem Schild Jesus alles sagen, was uns bedrängt, was uns bekümmert und bedrückt. Aber er gibt uns auch eine Offensivwaffe in die Hand. Haben Sie eine Ahnung? Ja, das Schwert. Das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes? Das Kurzschwert wird im Nahkampf eingesetzt. Das musste man sehr präzise gebrauchen, ne? Nicht da irgendwo rumfuhrwerke, kann ich nichts machen. Das bedeutet, dass wir das Wort Gottes gut kennen müssen, dass wir darin forschen, dass wir es lieben, dass wir lernen, uns darauf zu verlassen. Es ist nämlich kein Menschenwort, sondern Gottes Wort. Das können Sie ausprobieren. Das trägt wirklich. Und diesen geistlichen Machtkampf können wir nur durch den Schild des Glaubens und das Schwert des Wortes führen. Durch nichts anderes. Ich weiß nicht, wie es Ihnen nun gegangen ist, aber ich finde, dieser Text über den Beginn der weltweiten Mission ist eine ganz große Ermutigung für uns, für unsere Zeit. Diese beiden Männer, die da gehorsam losziehen, ahnen nicht, welche Lawine ins Rollen kommt, welche Wirkungsgeschichte über die Jahrhunderte hinweg hier am Orontes beginnt. Lassen wir uns einreihen in diese Aufgabe der Weltmission an irgendeiner Front. Sie bleibt bestehen, bis der Herr Jesus wiederkommt. Sie hört vorher nicht auf. Das soll uns zum Gebet anspornen, aber auch zum Bekenntnis unseres Glaubens, zur Hingabe, zum Dienst, wenn er uns dazu ruft, ganz gleich, auf welches Arbeitsfeld. Amen. O Gott im Himmel, die Welt ist aus dem Lot. Viele Flüchtlinge klopfen bei uns an und wir wurden richtig aufgeschreckt in unserer Festung Europa. Lieber Vater, vergib, wo wir zu träge sind und mach uns Mut zu einem neuen Anfang. Schenke uns Freude, Fantasie und Liebe für die Fremdlinge in unserem Land, für die Armen und Bedrückten in unseren Toren. Schenke uns Vollmacht und Gnade, von dir, Herr Jesus, zu zeugen und einladend zu leben. Wir bitten dich um neue Horizonte in unserem Leben mit dir. Zeige uns durch deinen Heiligen Geist, wo du uns gebrauchen willst, und lass uns dann gern einwilligen in deinen Ruf. Amen. Als Antwort singen wir das schöne Lied vom Herrn Schnitter, Jesus dir nach, weil du rufst. Steht unter der Nummer 256. Ein paar Bekanntmachungen. Am Freitag, den 30. Oktober, 19.30 Uhr, kommt Helma ins Credo. Die fährt wohl einen heißen Stuhl oder hat ihn gefahren, ein Motorrad. Und sie liest also aus ihrem Buch. Wer bremst, verliert. Freitag, 30. Oktober, 19.30 Uhr, es gibt draußen Flyer und auch Plakate. Dann lade ich Sie zur nächsten Bibelstunde ein. Die wird Professor Dr. Volker Gäckle halten. Ich danke allen, die mitgewirkt haben. Sehr schön das Gebläse. Und dann auch hier am Flügel vielen Dank. Und an der Technik. Sie sehen, man kann es nie allein ausfüllen, was man zu tun hat. Wie gut, dass wir einander haben. Ja, ich sage noch ein Wort zum Opfer, wenn Sie also etwas einlegen wollen. Ich komme aus Villingen, großes Gästehaus, und da ist uns so richtig aufgegangen, wie wert und teuer der Brandschutz ist. Ich danke Ihnen für jeden Cent, den Sie mir mitgeben, und die Schwestern dort werden auch ganz glücklich sein. Ich werde Sie gleich bitten, zum Segen aufzustehen, aber ich muss doch noch eine kleine Geschichte erzählen, die ich letzte Woche erlebt habe. Es sind ja alte Worte, die wir in der Bibel haben. Ich gehe durch Villingen, da ist gerade großer Markt, stürzt eine Frau aus so einer Bude, aus so einem Marktstand auf mich zu und sagt, Schwester, haben Sie mir dieses Kärtchen geschenkt? Ich sage, leider nein. Was stand denn auf dem Kärtchen? Der Herr segne dich und behüte dich. Gerade dieser Segenszuspruch aus dem Alten Testament. Und dann sagt sie, und ich habe mir gedacht, wieso gibt mir eine Schwester so einen Spruch? Warum muss ich behütet werden? Aber das Kärtchen war so schön, das habe ich mir auf den Nachttisch gestellt. Und was soll ich Ihnen sagen? 14 Tage später ging es los. Meine Wohnung stand unter Wasser, Probleme in der Familie, und immer wieder habe ich dieses Kärtchen angeschaut. Und das wollte sie sagen, und selbst wenn es nicht ich war, aber sie wollte es jemand mitteilen. Und jetzt möchte ich sie segnen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen. Kommen Sie behütet nach Hause.